Nun saß ich da als junge Beraterin und war total gestresst in einem Due Diligence-Prozess, war in einem Termin und komme zurück an meinen Rechner, hatte kurz vor dem Termin noch ein Marktmodell an die Investorseite geschickt und komme zurück zu 30 E-Mails. Mein Herz mir erstmal voll in die Hose gerutscht, ja. Dann lese ich das, dann waren das alle Trainingstermine. Diese Termine auch jeder ungefähr 5-mal geupdatet, weil erst falsch rausgeschickt, falscher Titel, falscher Raum, also so, und dann jedes Mal am Ende. Liebe Grüße und Happy Day. Und ich war einfach nur so, Freunde der Sonne, ich habe keinen Happy Day. Ich habe gestern bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Und jetzt habe ich auch keinen Happy Day mehr, weil ich spamme mir meine Mailbox zu. Ich verspreche euch, ich werde keine dieser weiteren Mails mehr im Detail lesen.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Auch heute wieder mit mir, Annika, und mit der lieben Anjali. Hallo Anjali.
Hallo Annika.
Wir haben ja nun schon einige Auftaktfolgen gehabt. Wir haben letzte Woche über das Thema, ist das Karriere oder kann das weggesprochen? Also alles rund um Karrierepfade, wie genau hängen eigentlich Learning, Development, Performance Management zusammen? Alles, wie wir finden, ganz wichtige Themen, um die Basis von unserem Jenga-Turm aufzubauen, damit einmal auch nach hinten raus nichts einstürzt. Ich sehe dich schon grinsen. Sollen wir über den Jenga-Turm, könnten wir eigentlich auch ein Trinkspiel draus machen, oder?
Ja, wir haben das HR ungeschminkt Trinkspiele oder Aufmerksamkeitsspiele, Glockenspiele, damit es nicht immer Alkohol ist. HR muss mit dem Business aligned sein, der Jenga-Turm. Und natürlich der BWL Justus und der Carsten. Jochen? Naja.
Ich glaube, es war Jochen, der Dude, der irgendwie, was war das, 3-mal im Monat eine Gehaltsanpassung bekommen hat, richtig?
Grüße gehen raus. Anyways, wir reden heute, ich freue mich so sehr. Hast du schon gesagt, darf ich sagen?
Sag du es sehr gerne.
Wir reden heute über L&D im Unternehmen. Praxis trifft Theorie. Good Intention trifft die Realität.
Good Intention ist einfach, killt mich jedes Mal, ne? Wenn das Thema ist gut gemeint. Wir sprechen heute zum Thema Learning und Development im Unternehmen und was meint Anjali mit dem Thema praxisnah? Wir haben in den Auftaktfolgen ja bereits zentrales versus dezentrales L&D besprochen. Also was genau sitzt in der L&D-Funktion und was darf auch im Business sitzen, weil unpopular Opinion oder nein, gar nicht so unpopular, aber viele haben immer noch den Irrglauben, HR muss jedes einzelne Training verantworten, auch die hochgradig fachlichen. Wie schafft man da eigentlich einen sauberen Split hinzubekommen? Wir widmen uns Fragen wie eigene Trainerinnen nutzen oder mit externen Partnern, Partnerinnen zusammenarbeiten. Wie baut man das Thema eigentlich auf? Welche Arten von L&D gibt es? Und was muss eigentlich alles, ich sag mal, formell als Training passieren? Und wie viel ist eigentlich auch noch on the job dabei? Also wirklich lernen, während man eine Tätigkeit ausführt. Und dann enden wir ganz kurz noch mit KPIs. Was sollte ich eigentlich ja an KPIs aufgebaut haben, um zu sagen, ist das, was ich hier gerade gemacht habe, eigentlich erfolgreich? So, habe ich irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
Bis jetzt nicht, aber mir fällt bestimmt was ein, wenn wir drüber reden. Ich habe bestimmt Meinung.
Und so ein Einschub von der Seite. Du, dann lass uns doch mal mit Thema Nummer 1 anfangen. Wie baue ich eigentlich Learning und Development auf und was mache ich eigentlich bei mir in der HR-Abteilung und was genau gebe ich eigentlich ins Business, in die Division, in die Region? Liebe Anjali, an was bist du denn da so gewöhnt? Wie ist bisher dein Blick darauf gewesen?
Also im Startup haben wir es ja klassischerweise so, die ersten HR-Aufgaben sind ja immer rekrutieren und abrechnen. Also Rekrutierung und operativ einfach gucken, dass der Admin läuft, dass die Leute alle versichert sind, Gehaltsabrechnung haben. Wir sagen jetzt nicht nochmal das Gleiche, wenn das Gehaltsabrechnung nicht läuft, dann brauchen wir den Obstkorb nicht, genauso wenig brauchen wir dann L&D. Also eigentlich passiert es ja immer, dass der Fachbereich dann irgendwann kommt, ein Fachbereich, und sagt, wir brauchen mal ein Training, willst du das organisieren? Das ist eigentlich immer meine Erfahrung, dass der erste Pull ganz oft aus dem Training kommt. Das ist meistens ein Sales-Training, ein Einkaufstraining, sowas. Und in meiner Erfahrung ist es da der späteste Punkt, wie immer, wenn HR-Sachen aus dem Fachbereich kommen, dass ihr euch das mal anguckt. Also ich habe schon ganz oft das Beispiel genannt, auf einmal hat irgendwer aus irgendeinem Team im Marketing seinen eigenen Probezeitbogen, weil ihr einfach keinen habt. Und der arme Mensch im Marketing denkt, ich brauche jetzt aber mal was, worauf ich die Leute bewerten kann. Und wenn das einmal eingeführt ist, ist es ganz schwer, das wieder wegzunehmen, weil natürlich der Fachbereich sagt, ja, ihr habt es ja nicht hingekriegt. So, das heißt, was ich im ersten Schritt einmal machen würde, ist zu gucken, gibt es fachbereichige Trainings oder gibt es Fachbereiche, in denen Trainings sich anbieten? Das wäre mein erster Schritt, einmal mit diesen Leuten zu reden, damit man vorne ist. Ja, hat das deine Frage beantwortet? Ich bin hier voll wieder in meiner Skalierungswelle reitig.
Nee, ich finde das genau richtig und das, finde ich, trifft auch schon den ersten Nerv, nämlich wenn ihr gerade in einem Startup-Umfeld, in einem kleinen Unternehmen anfangt, startet mit den Basics. Auch, ich weiß, wenn das in Teilen vielleicht erstmal unsexy wirkt, es ist total wichtig und niemand dankt euch für die Learning- und Development-Initiative, wenn die Payroll den fünften Monat in Folge falsch ist. On top hast du einen weiteren wichtigen Punkt gesagt. Ich nehme jetzt das Beispiel Marketing. Du sagtest, da hat diese arme Person im Marketing dann gesagt, ich mache meinen eigenen Probezeit-Evaluationsbogen, weil eben keiner da war. Und das, finde ich, ist das nächste Thema. Ihr habt in den Bereichen ja Menschen, die aus irgendeinem Grund eingestellt wurden. Und zwar in der Regel aus dem Grund, ich nehme jetzt das Thema Startup-Bereich, dass das smarte Leute sind, dass das schnelle Leute sind, dass die Leute über den Tellerrand hinausdenken und Ownership für Themen zeigen. Dieses Thema, dass da Marketing einen eigenen Probezeit-Evaluationsplan angefertigt hat, machen die in der Regel nicht, um euch zu ärgern, sondern einfach, weil es keinen gab. Die aber einen brauchten und gesagt haben, dann erstellen wir eben einen. So, und ich glaube, das ist das nächste Thema. Denkt euch immer in diese andere Perspektive rein. In den wenigsten Fällen passiert das, dass jemand sagt, um HR so richtig eins reinzuwürgen, mache ich jetzt mal mein eigenes System auf. Gibt's auch, aber ich würde sagen, in der Regel passiert das eher selten.
Ja, und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, denke ich mir auch, wichtig ist ja auch, dass wir bei Learning und Development auch wieder diesen einheitlichen Geist haben. Ich werde nächste Woche, kleiner Teaser, reden wir ja viel über dieses ganze Thema, welche Kriterien sollte ich denn überhaupt da drin haben? Stichwort Performance Driver und Values. Deswegen würde ich das heute ein bisschen rauslassen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wie immer im strategischen Personal, überlegt euch vorher, wo ihr hin wollt und wie ihr das macht. Das heißt, irgendwann wird das Thema L&D kommen bei euch. Also wir sind jetzt im Startup, wir fangen ja immer klein an und gehen dann in die Großen. Und irgendwann läuft es so gut, was ja ein total gutes Zeichen für das Unternehmen ist. Weil das bedeutet ja, wir sind an einem Punkt, wo wir über L&D und Weiterentwicklung nachdenken können. Wir sind ja nicht mehr im reinen Feuerlöschmodus. Und da würde ich immer schauen, dass ich einen Prozess habe als HR. Wie wird das administriert? Und das bedeutet auch hier wieder nicht, du entscheidest als HR, welches Sales-Training der Einkauf macht, weil die wissen ja, mit wem die zusammenarbeiten wollen. Aber das bedeutet für mich, fangt an, euch zu überlegen, wie messe ich den Bedarf? Wie rede ich mit der Organisation? Wie komme ich mit denen ins Gespräch? Und das bedeutet, und dann bin ich auch fertig, das kann zum Beispiel für das Führungsteam einfach mal eine Abfrage sein. Welche der folgenden Skills sind in eurer Abteilung nicht genug ausgeprägt? Wo habt ihr Defizite? Welche fachlichen Trainings würdet ihr euch wünschen? Und das würde ich schon mal sammeln. Und dann würde ich das Gleiche vielleicht in der Organisation machen und nicht fragen, wollt ihr ein Kommunikationstraining? Sondern wo findet ihr, könnten wir besser werden als Organisation? Und wenn dann rauskommt in der Kommunikation mit anderen Departments, dann bietet sich das an. Vorteil ist, ihr seid diejenigen, die wahrgenommen werden als die, die das Thema treiben. Das heißt, das hinterfragt niemand, dass es euer Thema ist. Das heißt, ihr seid auch wieder am Tisch eingeladen, wenn es um das Training geht. Plus Trainings, gerade in so einem Startup-Kontext, sind ein relativ großer Kostenblock für HR. Weil du hast ja vorher gar nicht diese großen Kostenblöcke und auf einmal hast du vielleicht ein Führungskräftetraining für 10.000 Euro, was im HR-Budget im Startup manchmal sehr viel ist. Ihr könnt das dann besser proaktiv planen und habt eure Kosten im Griff, wenn ihr sagt, wir machen 4 Trainings dieses Jahr für alle. Das wäre mein kleiner Tipp, how to start L&D in Startups.
Ich finde es einen super guten, praxisnahen Tipp, den du hier teilst. Und ich finde, was ein Zufall, der schlägt auch schon die Brücke zu dem nächsten Thema. Was machen wir zentral? Was machen wir eigentlich dezentral? Und ich möchte mit einer These einmal anfangen und die gerne betonen. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass HR sagt, alles, was L&D betrifft, muss über mich laufen. Ich habe da ein sehr gemischtes Bild drauf. Ich finde zentrale Themen, die L&D-Aufgabe sind. Ich nehme jetzt das Thema Leadership Development oder welche übergreifende Infrastruktur und Online-Trainingslösung stelle ich zur Verfügung? Welche Coaches, externen Trainerinnen habe ich in meinem Netzwerk? Alles L&D-Aufgabe. Aber sobald es um fachliche Trainings geht, sollt ihr oder müsst ihr dem Business Freiheit lassen. Denn Nummer 1, wenn Business sagt, es wird ein Training benötigt. Ich nehme jetzt das Beispiel, viele neue Leute im Marketing und es braucht zwingend nochmal ein Upskilling zum Thema SEA in Google. Dann könnt ihr als L&D sagen, ja, das muss über mich laufen, wird bedeuten, ihr verlangsamt hardcore den Prozess, ihr versucht euch in ein super fachliches Thema reinzufuchsen, von dem ihr danach nie wieder was hört. Wahrscheinlich werdet ihr einfach nur als nervige Zwischenschnittstelle wahrgenommen. Okay, das muss jetzt nochmal mit L&D abgestimmt werden, haha, aber wir machen es eh am Ende so, wie wir möchten. Und letzter Punkt, unbequeme Wahrheit, wenn eine Businessline gerne ein Training haben möchte, weil sie es brauchen, dann werden sie dieses Training machen, im Zweifel, ohne dass ihr davon erfahrt. Sie werden dieses Training schneller machen, als ihr es könnt. Und bei fachlichen Trainings, sie werden dieses Training auch inhaltlich besser machen. Warum also Leuten Steine in den Weg rollen und nicht schauen, wo sind so die Handover-Punkte? Liebe Angelique,
ich werde ganz aufgeregt. Du hast total recht, weil nichts ist so unangenehm und das sollte gar nicht so unangenehm sein, aber in der politischen Situation eines Unternehmens ist es unangenehm. Und wenn du es anders siehst, Annika, dann schreie jetzt gleich. Aber selbst wenn alle Beteiligten der Meinung sind, dass Learning und Development oder Entwicklung bei HR liegt, und dann passiert aber dieser Case, den die Annika gerade beschrieben hat und die passiert immer. Und nichts ist so schlecht für euer Standing, wie wenn ihr vorher einen riesen Stall gemacht habt, dass diese Trainings über euch laufen müssen, dass ihr die Einzigen seid, die die Sales- oder die SEA-Trainings freigeben könnt. Also neben der Tatsache, dass es natürlich auch Quatsch ist, wenn du dich in SEA reinfuchst für diese 3 Trainings. Das wird richtig unangenehm. Dann haben wir nämlich richtig dieses Thema, HR möchte unbedingt mit dem Business aligned sein, stört aber eigentlich. Ist richtig blöd. Aber was manchmal passiert, ist, dass du als HR die Hochherrschaft über das PE-Budget hast. Und wenn das mein Budget ist, dann brauche ich einen Prozess, der bedeutet, ich kann das vernünftig verteilen, weil sonst hast du ganz schnell das Thema, alle Leute, die bis Juni ihr fachliches Training anfragen, kriegen das und dann ist das Budget leer. Und das heißt, man braucht irgendwie eine Logik, in der man sagt, so verteile ich das gut. Was ich gemacht habe, ist, ich habe vorab bei den Fachbereichen, und zwar bei den Heads, abgefragt, gibt es Trainingbedarfe, die ihr schon wisst, dass ihr die habt? Fachliche, nicht Führungskräftetraining, aber fachliche. Und dann ist da ja immer, wie du sagst, irgend so ein SEA-Training. Da ist für die IT immer irgendeine Konferenz, die die versuchen als Training abzujubeln und dann alle irgendwo hinfliegen. da ist immer die OMR, die auch übers Trainingsbudget läuft. Und Janika lacht schon. Und das heißt, ich würde immer sagen, gibt es feste Posten, die wir schon einplanen müssen, wo wir auch nicht diskutieren, ja, dass irgendwie der Einkauf ein Einkaufstraining braucht für die neuen Einkäufe, ist klar. Und dann habe ich immer noch Budget zur Seite gesetzt für Führungskräftetrainings, weil ich habe einfach immer gesagt, Führungskräfte müssen einzeln geschult werden. Gibt es eigentlich eine eigene Folge zum Thema Führungskräftetraining?
Ja.
Sagt uns doch mal, ob ihr das spannend fändet. Haben wir eine eigene nur für Führungskräftetraining?
Wir haben eine eigene Folge geplant zum Thema, wie trainieren wir eigentlich Führungskräfte? Haben wir sowas von geplant?
Anschreien mit Angst.
Anschreien, cholerisch sein, bestes Führungskräftetraining funktioniert mit Angst. Das ist natürlich pure Ironie, möchten wir nochmal dazu sagen.
Worauf ich nur hinaus wollte, wenn das Budget bei HR liegt, dann müsst ihr gucken, dass ihr einen Prozess habt, wie ihr dieses Budget für Trainings verteilt, wenn es um den Fachbereich geht. Weil was ganz blöd ist, es ist Mitte des Jahres, ihr habt es nicht gemanagt, euer ganzes Budget ist raus, weil ja der Einkauf noch ein Sales-Training hatte und das SEA-Training und die Konferenz. Und dann ist auf einmal ein wichtiges, also ein wahrgenommenes, sehr wichtiges Training noch. Und dann müsst ihr sagen, ihr habt es nicht einkalkuliert. Deswegen überlegt euch vorher, wie das Budget verteilt wird. Und ganz wichtig, sprecht das in dieser Führungsriege ab. Also macht einmal den Prozess transparent und sagt, jeder, der ein Training möchte für seinen Fachbereich, bitte teilt mir das mit bis Stichtag dann und dann, damit ich das berücksichtigen kann.
Absolut. Und da dann aber auch für mich wieder das nächste Thema, dass ich sage, überlegt euch, ob ihr die Hoheit über das Gesamtbudget habt oder ob ihr zum Beispiel sagt, hey, wir haben einen Teil des Gesamt-L&D-Budgets und weitere Budgets liegen in den Divisionen, über die habt ihr eine Übersicht, damit ihr vernünftig Analysen machen könnt und grob, was haben die eigentlich da drin geplant, dann habt ihr tatsächlich mehr Freiheit und reduziert, finde ich, auch diese, ich sag mal, nicht mehrwertstiftenden Schnittstellen zwischen HR und dem Business, diesen Themen, wo HR in Teilen echt als rumnervend manchmal wahrgenommen wird.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich finde es total gut, aber was man auch machen muss, habe ich noch nie vorher gemacht, aber glaube ich, würde ich jetzt immer auf jeden Fall machen, wenn es das SEA-Training gibt, ne, was der Fachbereich sich selber aussucht, vorab definiert Kriterien, an denen ihr messt, ob das ein gutes Training wird. Und zwar nicht, fand ich gut oder fand ich nicht gut, weil ist ja immer ganz cool, wenn man irgendwie mal woanders ist und was anderes sieht, sondern wirklich, was sind die Verhaltensanker, was ist die Steigerung? Weil sonst habt ihr das Problem, sonst könntet ihr das Problem haben, dass der SEA-Chef immer zu dem gleichen Training geht, weil das haben wir schon immer so gemacht und ihr gar nicht mehr eine objektive oder objektivere Evaluierung des Trainings haben könnt, weil ihr das komplett aus der Hand gebt. Das wäre noch wichtig. Also das heißt Budget, Prozess, wer kriegt eigene Trainings pro Fachbereich und wie werden die evaluiert, würde ich mir vorher überlegen.
Und auch da zum Thema Evaluation, da kommen wir gleich nochmal in den KPIs zu, auch wieder eine richtig schöne Methode, um als HR Mehrwert zu stiften, den Bereichen zu helfen und zu sagen, hey, wie evaluieren wir eigentlich, ob das Training gut war? Ist es nur die schiere Masse? Wie viel haben wir angeboten? Ist das irgendwie, wie toll haben es die Leute gefunden? Oder gibt es auch noch weitere KPIs, auf die man schauen sollte?
KPI zur Erfolgsmessung. Wie wenig Reminder musste ich fürs Datenschutztraining schreiben? Unter 20% Erfolg.
Scherz. Halb. Aber ich würde noch mal kurz festhalten, abschließend. Ihr seht, Anjali und ich haben eine recht starke Meinung dazu, dass wir sagen, L&D muss immer im Schulterschluss mit euren Business-Anforderungen stattfinden. Und das kann auch bedeuten, dass die Vision selber für fachspezifische Trainings verantwortlich sind. Themen, die nicht divisional unterschiedlich sein sollten, sind übergreifende Leadership-Trainings, alles, was Soft Skills, die direkt auf die Kultur einzahlen, angeht. Ich nehme das Beispiel. Wie ist unsere Feedback-Kultur? Was sind quasi so die Top-Trainings, die wir unseren neuen bzw. auch älteren Führungskräften mit an die Hand geben? Und mit älter meine ich mehr seasoned, also Leute, die schon quasi eine Weile da sind. Das solltet ihr niemals aus der Hand geben. Warum? Ihr braucht insbesondere leadership-seitig einmal eine gemeinsame Sprache. Genauso wie das nächste Thema, Infrastruktur, wenn ihr sagt, ihr braucht eine Plattform, auf der ihr Trainings hostet, auf denen ihr auch Sachen, die rechtlich wichtig sind, Compliance, Datenschutz, Antidiskriminierung, solche Trainings, wo ihr wirklich sagt, die wollen wir einmal im Jahr reporten, das liegt natürlich bei euch. Und da entscheidet ihr, welche Plattform wollen wir nutzen. Da entscheidet ihr auch im Zweifel eine breite E-Learning-Plattform. Ja, LinkedIn Learning, Good Habits, von solchen Beispielen rede ich. Das, was fürs gesamte Unternehmen die breite Masse anspricht, beziehungsweise eure Führungskräfte anspricht und was die Infrastruktur angeht, das genau liegt bei euch. Alles, was fachspezifisch ist oder in Teilen auch fachspezifisch nochmal eure Themen aufgreift. Ich nehme das Beispiel von Statista. Wir machen übergreifendes Leadership-Training. Wie genau möchten wir diese Themen eigentlich im Sales leben? Was genau bedeutet das, was L&D erzählt fürs Thema Sales Leadership? Das finde ich total mehrwertstiftend. Da ist man im Austausch mit der Division. Nichtsdestotrotz weiß diese Division das in Teilen besser, was wird gebraucht, wer ist die Zielgruppe und wie übersetzen wir das ganz spezifisch in die Sprache von dem Sales-Team. Nächstes Thema, Plattform für Tech beispielsweise, ja, GitHub-Zugänge. Ja, das wird Tech vielleicht noch product-spezifisch sein. Das müsst ihr nicht fürs komplette Unternehmen ausrollen, es sei denn, ihr seid eine Deep-Tech-Organisation, wo wirklich alle das nutzen. Aber das sind einfach Themen, wo ich sage, da gibt's auch immer mal wieder Ausnahmen. Fragt euch immer, was ist zentral, was trifft für alle zu, das hängt bei euch. Was ist fachspezifisch, was ist divisionsspezifisch, das hängt bei den Divisionen. Haltet ein Auge trotzdem drauf, dass sich das mit dem übergreifenden Thema nicht widerspricht. Habe ich was vergessen, Anjuli?
Ich überlege gerade. Ich glaube, also ich bin gerade ganz hin und her gerissen, Full Disclosure. Ähnlich wie bei Talent Acquisition, weil mein Gefühl war gerade, nachdem ich dir zugehört habe, dass ich sagen würde, stellt aber sicher, dass ihr zumindest wisst, was geht. Also ihr müsst nicht die GitHub-Accounts managen und gucken, wer ist da drin, aber guckt, dass ihr wisst, wie viele Zugänge bezahlen wir, wer managt die und vor allem, wer macht die zu beim Onboarding. Dass ihr das irgendwie mithabt. Ich überlege aber, ich möchte es ja nicht so haben, wie die Urban Legend von den RecruiterInnen, die einfach immer nur in den Calls sitzen, damit sie in den Calls sitzen. Das heißt, auch da guckt, dass ihr eine Ansprechperson habt in den Bereichen, mit denen ihr das besprechen könnt. Dass da nicht 1000 Reportings sind und, oh Gott, Entscheidungsfreigabebäume für weitere GitHub-Zugänge. Aber dass man vielleicht sagt, gerade bei den Techies, wir haben da eine Admin-Person, die sich kümmert. Überlegt euch, dass ihr was macht, was skaliert und vor allem bisschen off-HR, aber glaube ich doch guter Tipp, guckt, dass ihr das auf Augenhöhe macht. Also die Person, die das im Tech-Bereich managt, die macht es nicht für euch, sondern ihr macht es zusammen und die hilft euch. Also dieses, versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Und dann für mich noch spannende Frage, diese ganzen Must-Schulungen. Auch da guckt, was ihr euch mit Legal und IT teilen könnt. Also es macht schon Sinn, dass ihr das immer oder dass es eine Person administrativ managt und die Reminder schreibt, dass es auf einer technischen Lösung ist. Plattform ist das Wort. Aber guckt, dass ihr das zusammen macht, weil nichts ist so nervig, wie wenn alle Schulungen an einer Deadline kommen. Also ich hatte das schon mal in einem Unternehmen, die haben einfach immer zu Ende Q1 alle Trainings geschickt. Also von Datenschutz bis zur Arbeitssicherheit bis zu den neuen Trainings. Und dann konntest du im März eigentlich nur Trainings machen, ne? Auch da vielleicht einmal das Business im Blick behalten.
Ich muss auch da an einen Moment denken. Sollte es irgendjemand meiner ehemaligen OCNC-Kollegen jetzt hören? Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Und zwar war es bei uns genauso. L&D hat immer dich an einem Tag im Quartal voll mit Trainings zugeballert. Nun saß ich da als junge Beraterin und war total gestresst in einem Due Diligence-Prozess, war in einem Termin und komme zurück an meinen Rechner, hatte kurz vor dem Termin noch ein Marktmodell an die Investorseite geschickt und komme zurück zu 30 E-Mails. Mein Herz mir erstmal voll in die Hose gerutscht, ja. Dann lese ich das, dann waren das alle Trainingstermine. Diese Termine auch jeder ungefähr 5-mal geupdatet, weil erst falsch rausgeschickt, falscher Titel, falscher Raum, also so. Und dann jedes Mal am Ende. Liebe Grüße und Happy Day. Und ich war einfach nur so, Freunde der Sonne, ich habe keinen Happy Day. Ich habe gestern bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Und jetzt habe ich auch keinen Happy Day mehr, weil ich spamme mir meine Mailbox zu. Ich verspreche euch, ich werde keine dieser weiteren Mails mehr im Detail lesen. So, und überlegt immer, versetzt euch in diese Seite rein. Damit erweckt ihr im Zweifel keine riesengroße Happiness.
Einmal vielleicht zum Abschluss von dem Bereich. Ich habe immer versucht zu unterscheiden, nochmal bei den Arten vom Training, diese ganzen gesetzlichen Sachen, die wir machen müssen. Also Datenschutz, Brandschutzhelfer, ist ja auch eine Ausbildung. Erste Hilfe, die 5%, oh, so viel Schmerz. Ich würde das auch in seinem Management unterteilen. Also diese ganzen Must-Have-Schulungen, das wird nicht diskutiert, das wird abgefragt und so würde ich das auch kommunizieren. Das eine ist, wir entwickeln euch weiter, du kannst einen Karrierepfad hier machen, du kannst vielleicht auch einen Skill erwerben, der dir außerhalb viel hilft. Also dieser ganze Teil des Trainings als Weiterentwicklung, als Karriereplanung. Ich würde eine Null-Toleranz-Politik fahren bei diesen Pflichttrainings. Und zwar von Anfang an, die müssen gemacht werden. Wir müssen das nicht diskutieren. Das ist eine gesetzliche Vorschrift. Und da würde ich auch sehr deutlich sagen, das ist zu tun. Und das gibt auch Druck, wenn man das nicht macht. Wohingegen, außer bei einem Führungskräftetraining, das natürlich immer auch eine freiwillige Sache ist. Also ich kann dich ja nicht zwingen, das zu lernen, wenn du das nicht lernen möchtest.
Und on top eine Sache an euch, Herr Erle. Ich habe häufiger schon die Frage bekommen von den jeweiligen L&D-Zuständigen. Annika, du ownst das L&D-System. Machst du das Datenschutztraining auch oder sollen wir dich einfach im Backend auf Approved stellen? Und wie machen wir das mit der Geschäftsführung? Eure Antwort an der Stelle heißt, nein, auf gar keinen Fall irgendjemand aus der Geschäftsführung inklusive euch selber auf Approved quasi zu setzen. Ich spreche offen, es nervt unfassbar, ein Compliance-Training, Datenschutz, sonst was zu machen. Mich nervt es auch. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz starkes Signaling an eure L&D-Verantwortlichen, wenn ihr da sagt, diese Personen dürfen schummeln, in Anführungszeichen. Ihr und auch die Person in der Geschäftsführung werden nie wieder, zumindest aus diesem Team, für glaubwürdig gehalten werden, wenn sie über Themen wie Integrity und wir nehmen ja Sicherheit, Datenschutz, Kundendaten, sonst was, nehmen wir ernst. Wann immer ihr auch Geschäftsführung, Geschäftsleitung habt, die mit euch auf diesem Thema diskutieren wollen. Das ist immer ein Grund und immer ein Beispiel, was ihr nennen solltet. Und ja, es nervt, aber dann kann sich im Zweifel Person aus der Geschäftsführung abends auf die Couch mit einem Glas Wein oder sonst was hinsetzen. Das ist eine halbe Stunde bis Stunde und diese Trainings sind durch. Und die sollte sich auch jede Person nehmen, um das wirklich einmal selber zu machen.
Ich weiß nicht, ob es noch geplant ist, aber was mir gerade einfällt, wenn du über L&D-Verantwortliche sprichst, ab wann ist es denn ein eigener Bereich? Haben wir da einen Tipp? Also Startup, 2 HRlerInnen plus ein gesamtes L&D-Team. Nein, ab wann brauchen wir denn L&D als eigene Person?
Gute Frage. Ich würde sagen, für mich ist es genauso ein Beispiel wie, wann brauchen wir Experten, Expertinnen? Schaut, wie lässt sich die Komplexität managen? Also als Beispiel, es wird einmal im Jahr ein Führungskräftetraining organisiert. Dafür habt ihr eine gute externe Partnerschaft mit einem Anbieter. Und ansonsten werden Online-Compliance-Trainings hochgeladen. Im Zweifel über ein SharePoint, so, weil noch keine eigene Struktur oder Plattform dafür vorhanden ist. Und vielleicht wird hier und da mal zwischendurch ein Lunch and Learn organisiert. Braucht es dafür ein gesamtes Team? Absolut nicht. Da würde ich aber schon einer Person den Hut aufsetzen. Im Zweifel seid ihr das dann als HR-Leitung in einem kleinen Unternehmen. Sobald ich merke, dass sich die Anforderungen und der Scope einfach weiterentwickelt, dann sollte man sich immer fragen, ist jetzt der Moment, wo alle Themen geschlossen bei einem Menschen liegen sollten, um einfach bessere Qualität sicherzustellen. Macht das mit Augenmaß und werft nicht direkt von Anfang an quasi Ressourcen auf dieses Thema, weil ja, es ist total wichtig, aber wenn man ein ganz schlankes Unternehmensumfeld hat und dann letztlich L&D bereits ganz früh mit 5 Personen aufstafft und das eigentlich überhaupt nicht mit dem Scope rechtfertigen kann, auch das wieder ist kein gutes Bild, was L&D da abgibt. Die Erwartungshaltung seitens Business schießen ins Unermessliche in die Richtung, ja, da sitzen ja 5 Personen, die sollen jetzt aber auch mal zeigen und es haben alle verloren. Wie siehst du das denn, Anjuli?
Ja, also dieses ganze Thema, wir brauchen L&D und wir brauchen Weiterbildung, ist in meiner Wahrnehmung, kommt das immer früher auf die Personalabteilung. Also ich habe jetzt Kundinnen, wo das auf einmal ein Thema ist, obwohl das Unternehmen bei relativ viel noch in der Basic braucht zum Beispiel. Und ich habe schon das Gefühl, dass mit der neuen Generation und dem Paradigmenwechsel so ein bisschen, das schon relevanter wird. Also das heißt, ich glaube, wir müssen es heute früher angucken als vor 10 Jahren, einfach wegen der Mitarbeitenden. Ich bin bei dir, was für mich eine gute Erfahrung ist, weil du es eben so früh schon bedienen musst, ist, überlegt euch einmal den Prozess. Wie kann der Fachbereich bei mir ein Training anfragen? Welche Trainings bieten wir immer an? Und das könnt ihr sehr schlank machen und trotzdem aktiv sein. Also das könnt ihr, ähnlich wie die Annika sagt, es einfach mitmachen, indem ihr sagt, wir fragen jedes Quartal ab, schlanke Umfrage, was sind die, also wir überlegen uns vorher 5 Skills und sagen, die wollen wir trainieren und dann fragen wir ab, das wäre ja die einfachste, wer braucht ein Kommunikationstraining? Oder wer hat das Gefühl, er hätte gern nochmal ein Kommunikationstraining, wer braucht ein Excel-Training, was weiß ich. Meine Sorge ist ein bisschen, nach dem, was du erzählt hast, Annika, was ganz oft passiert, ist, ich setze sehr motivierte Leute auf ein zu kleines Thema. Also ich habe dann ein FTE, was dafür zuständig ist und diese Person braucht ja auch irgendwie eine Daseinsberechtigung in ihrer Wahrnehmung. Und auf einmal hast du 20 PDFs in einem Fall, wo irgendwelche Trainings vorgeschlagen werden. Also wo dann so Trainingskataloge gemacht wird, gerne als PDF, gerne nicht überarbeitbar. Und das hilft ja auch niemandem. Das heißt, wenn ihr gar nicht so viel Bedarf habt, setzt da nicht eine Person drauf, die das völlig überaufbauscht, sondern mit Augenmaß, wie die Annika gesagt hat. Mein Liebling ist allerdings wirklich diese PDFs. Also das habe ich in großen Konzernen erlebt, wo einfach jedes Jahr 423 als ein PDF rumgeschickt wird. Es einen super papierdigitalisierten Antrag gibt, also wo du dann irgendein Dokument ausfüllen musst und dann wird dir mitgeteilt, ob du für das Training genommen bist, weil das die Trainings sind, die man als Mitarbeitender im Unternehmen machen darf. Und das, ihr Lieben, ist halt gar nicht HR ungeschminkt, Core, ne?
Ja.
Sondern da macht es mit Augenmaß, auch hier und dann bin ich fertig. Es darf bitte nicht wieder HR als Bottleneck und painvolle Prozessentschleunigerin wahrgenommen werden. Wenn die Führungskraft der Meinung ist, wir brauchen das Training, der Fachbereich ist der Meinung, vielleicht sogar der Geschäftsführer für den Bereich, dann kann nicht HR anfangen mit, ja, das muss aber jetzt approved werden über die und die Stellen und dann approved ihr es am Ende des Tages ja eh, wie Annika gesagt hat, ne? Wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr nicht diejenigen sein, die zwischen Sales und dem approveden Sales Training steht.
Total. Ich würde jetzt einmal sagen, wir haben bis zum Ende der Folge noch 2 weitere Blöcke, die wir jetzt schnell mit euch besprechen werden, weil die wichtigsten Themen haben wir jetzt einmal die Basics. Liebe Anjuli, interne versus externe Trainerinnen, was sagst du denn dazu?
Alles macht HR, auch wenn sie keine Ahnung dafür haben, weil HR muss mit dem Business aligned sein.
Ich muss schon lachen. Ihr merkt auch da wieder absolute Ironie. Tretet mal einmal kurz einen Schritt zurück und überlegt euch. Ihr habt in den Sales-Bereich, ihr habt diese Leute ganz sorgfältig ausgewählt, weil ihr sagt, das sind die besten Sales-Leute, die ich mir vorstellen kann. Jetzt brauchen die ein Training. Jetzt seid ihr in HR und ihr überlegt, jetzt gebe ich das Training doch mal. Also das ist ja ein Stück weit vermessen zu sagen, ich kann denen noch beibringen, wie die Welt funktioniert. Ihr kriegt einmal die Frage, wart ihr schon mal einmal im Leben in einem Sales-Kunden-Call und ihr antwortet nein. So, das ist ja auch total fein. Ihr macht HR, aber es macht einfach keinen Sinn, solche Trainings selber zu geben. So, dann schreibt euch das hinter die Ohren. Ich habe leider schon Fälle gesehen, wo das der Fall war. Genau das gleiche wie mit OKRs. Wenn ihr noch nie OKRs genutzt habt, gebt dieses OKR-Training nicht selber. Eure Verantwortung ist zu sagen, wir finden euch eine Person, der oder die zu unserer Unternehmenskultur passt und absolut top ist auf diesem Thema und euch das toll vermitteln wird. So.
Ja. Früher, glaube ich, hätte ich das nicht gemacht, heute schon. Ich würde schon sagen, HR sollte einmal ein Culture-Werte-Fit mit den TrainerInnen machen, je nach Thema. Also ich denke jetzt gerade so Kommunikationstraining, AGG-Training, da würde ich vielleicht einmal gucken, dass wir die gleiche Einstellung haben. Natürlich gebe ich nicht das OKR-Training. Aber ich sehe, wie das schon passiert ist, Annika. Du hast recht. Ich stand auch schon vor irgendwelchen Sachen und musste das erzählen, weil ist ja HR. Also, was wichtig ist, ihr überlegt euch den Prozess. Ihr guckt, dass es irgendwie einen Kontrollmechanismus gibt, dass dieser Trainer, die Trainerin gut ist, beziehungsweise im kleinsten Fall, dass es nach dem ersten Training evaluiert wird. Und für mich ganz wichtig, die ganzen Soft Skills, die ganzen nicht fachlichen Trainings, also die Business Trainings, wäre für mich total wichtig, dass HR da einmal sich mit der auszubildenden Person, der Trainerin, hinsetzt und sagt, das sind the ways we work together, das sind unsere Values, das ist der Geist, den wir haben wollen. Also ganz kleines Beispiel, wir haben ein Führungskräftetraining und wir sagen, wir wollen ein leistungsorientiertes Team haben. Dann gibt es ja zwei Wege oder zwei Mindsets. Das eine ist, Feedback und Empowerment hilft Leuten und die andere Perspektive ist, Diamanten werden nur unter Druck hervorgebracht. Und das würde ich einmal mit dem trainierenden Team besprechen, ob wir eher jemand sind mit Wachsen oder Druck. Banales Beispiel. Weil nichts ist ja so bekloppt, wie wenn Training 1 sagt, schrei die Leute an, damit die groß werden und das andere sagt, hey, Empowerment und Safe Space. Sehr unterschiedliche Ansätze. Da wäre für mich HR und immer denkt dran, dass es skalieren muss. Also überlegt euch einen Prozess, der nicht bedeutet, Leute melden sich per Hand beim Training an.
Absolut. Dazu ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich würde mal als Takeaway nehmen von Anjuli Nummer 1. Mix aus internen, externen Trainings. Alles, was total unternehmensspezifisch ist. Ja, als Beispiel, ihr gebt ein Training, wie genau bediene ich denn das Tool fürs neue Feedback? Liegt bei euch. Punkt. Das ganze Thema Führungskräfte, Leadership, gebt auch das gerne an externe Partner, Partnerinnen. Macht das mit denen im Schulterschluss, aber sorgt dafür, dass das ganz stark auf euch abgestimmt ist. Dass diese Menschen in Leadership-Trainings, dass die eure Ways of Working, eure Values damit reinbringen, eure Leadership-Values, dass Themen, wenn ihr gewisse Modelle nutzt, ja, der inhaltliche Nutzen von Modellen wie DISC, wie MBTI oder Gallup, ja, kann man Fragezeichen hinterpacken. Nichtsdestotrotz finde ich zumindest die manchmal gar nicht so unnütz, wenn man sagt, wie genau, wie unterschiedlich sind eigentlich Präferenzen, solange man damit nicht Leute irgendwie in eine Schublade steckt. Wenn ihr sagt, ihr nutzt ein DISC intern und eure Coaches sagen, aber wir finden DISC total kacke, wir nutzen immer nur MBTI, das ist blöd, damit verwirrt ihr die Leute. Also sorgt dafür, dass ihr eine gemeinsame Toolbox habt, die Menschen wirklich mit, ich sag mal, einer einheitlichen Sprache zu den Mitarbeitenden kommen. Und last but not least, auf gar keinen Fall Trainings geben zu Themen, denen ihr keine Ahnung habt. Lasst es. Sucht im Zweifel zusammen mit dem Fachbereich eine externe Person, der oder die das richtig exzellent machen wird.
Als du gerade das mit der externen Person sagst, unterschätzt nicht das Thema Prophet, Prophetin im eigenen Lande. Es ist manchmal auch richtig gut, wenn da mal eine neue Perspektive reinkommt und es nicht HR mitmacht. Es hilft auch euch manchmal. Also was ich oft erlebe, das ist jetzt Learning und Development Org Design ein bisschen vermischt, aber ich glaube, das ist ein Thema, über das wir oft reden. ihr wollt neue Werte im Unternehmen haben. Ihr macht dafür einen Value-Workshop und HR soll den natürlich managen, weil das ist ja euer Thema. Ganz wichtig, in der Sekunde, wo ihr einen Workshop moderiert, wo ihr ein Training trainiert, seid ihr nicht mehr teilnehmende Person. Ihr seid jemand, der das facilitated. Das bedeutet, dass ihr ganz streng genommen keinen Input geben dürft, weil ihr ja eure eigene Meinung nicht haben dürft. Und das bedeutet auf einmal, HR moderiert den Value Workshop, hat aber null Impact mehr, wenn wir es ganz richtig nehmen, auf den Inhalt. Und auch deswegen, euch selbst zuliebe, würde ich bei gewissen Trainings, Führungskräftetraining, das eher aus der Hand geben, damit ihr Teilnehmenden sein könnt und da auch was von habt. Also ich habe es ganz oft gemacht, ich bin in die Teams rein. Natürlich habe ich das mit der HR-Chefin besprochen, was wir in dem Workshop machen. Klar, aber dadurch, dass da jemand anderes steht, seid ihr auch mehr bei eurem Team dann wieder oder bei der Orga. Das würde ich mir immer auch einmal überlegen, wenn wir über externe Leute reden. Möchte ich Teil des Spiels sein oder nicht?
Absolut. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, Anjali, der Messung.
Ich hätte noch einen mini kleinen Punkt, aber weiß ich nicht, ob der richtig ist. Was ist denn mit diesen Outside-the-Box-Sachen für Learning und Development? Also zum Beispiel, du hattest es auch schon im Halbsatz gesagt, glaube ich. Wir hatten dann immer eine Breakfast-Lecture. Jeden ersten Freitag, halbe Stunde, gab es Frühstück und eine Person durfte ein Learning-Bite erzählen, was losgelöst war von diesen klassischen Trainings. Mir fällt gerade ein, vielleicht reden wir darüber bei Orga-Design, oder?
Ja, lass darüber bei Orga-Design reden.
Gut, dann merkt euch schon mal Breakfast-Lecture als kleiner Teaser und alles Spätere kommt dann noch.
Wir kommen zu unserem letzten Punkt, Anjali. Ich muss schon lachen. KPIs, man misst doch eigentlich nur die Quantität, ne? Also man guckt einfach nur, wie viele Trainings habe ich gegeben. Dann guckt man noch, wie viel habe ich dafür ausgegeben pro Mitarbeiter und dann ist gut, oder?
Nee, wir gucken nur, wie viele Trainings habe ich als HR theoretisch angeboten. Und dann biete ich LinkedIn Learning an, zack. Übererfüllt. Tausende von Trainings habe ich als HR angeboten. Folgt mir für weitere Tipps, wie man seine Kennzahlen besser darstellt. Nee, natürlich machen wir das nicht, wobei das schon auch eine KPI ist, die ich mir angucken würde.
Total. Aber ihr guckt natürlich auf verschiedenste Themen. Und wenn ihr euch zurückerinnert an unsere Auftaktfolge mit den HR-Rookies und an die Sprachnachricht von Marco Hamann von BCG. Grüße gehen raus. Der hat, finde ich, das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass er sagt, was genau möchtet ihr erstmal für eine Verhaltensänderung hervorrufen? Was wollt ihr eigentlich so? Und darauf basiert ihr euer Training und darauf schaut ihr neben. Wie viele Trainings habe ich dazu gegeben? Wie viele Leute habe ich durchtrainiert? Wie viel habe ich dafür ausgegeben? Wie happy waren die Mitarbeitenden in diesem Training? Also wie gut hat es denen eigentlich gefallen? Gibt es danach noch weitere KPIs, die ihr euch anguckt? Und zwar, was hat es gebracht? Ergo, was genau ist eigentlich die gewünschte Verhaltensänderung und wie schlägt sich die eigentlich nieder? Und hier, kleiner Teaser, das ist nicht immer der Survey, den ihr da hinterher schickt, sondern manchmal seht ihr das auch in anderen Tools oder Daten. Beispielsweise einem monatlichen Pulse-Survey, den ihr schickt, dass ihr hier wirklich sagt, beispielsweise ihr habt ein Führungskräftetraining gegeben und ihr sagt, es geht ums Thema Feedback, dass ihr euch dann sehr regelmäßig anschaut und sagt, wie genau entwickeln sich eigentlich bei den verschiedenen Populationen Mitarbeitenden versus Führungskräften versus Senior Management die Metriken, die aufs Thema Feedback einzahlen. Gehen die nach oben, gehen die nach unten? Wie materialisiert sich das Thema in meiner Verhaltensänderung? Und das ist total wichtig. Auch da KPIs nicht zum Selbstzweck, sondern nutzt diese KPIs, um wirklich euch weiterzuhelfen, euer Angebot besser auszusteuern.
Heißt aber auch, dass es eben nicht die Blaupause sein kann, weil normalerweise würde man sich ja wünschen, was sind die 5 KPIs, die mir HR ungeschminkt sagt, die ich mir angucken muss. So einfach ist es bei klugen, ich nenne es mal People Analytics, ne, und oder Analytics statt den reinen KPIs nicht, weil ich fand ein sehr gutes Beispiel das Thema, woran erkenne ich, ob meine Meetings besser geworden sind. Ist ja so ein klassisches Thema. und dann einfach zu schauen, wie viele Nachfrage-E-Mails kommen im Nachgang dazu, ist natürlich aussagekräftiger, als zu gucken, wie viele Meetings haben wir pro Woche oder wie viele Leute gehen genervt raus. Ich glaube, was man machen muss, also einmal würde ich schon harte KPIs machen, ne? Welcher Fachbereich macht wie viele Trainings? Gibt es Leute, die besonders viele Trainings machen? Und spannender, welcher Fachbereich macht nie Trainings? Und ich bin mir sehr sicher, Hand aufs Herz, ihr wisst in eurem Unternehmen sehr genau, welche Teams da hinterher sind und welche Führungskraft hinterher ist und welche Teams nicht. Das heißt, ich würde da einmal gucken, möchte ich, dass alle Leute Trainings machen im Jahr? Und wenn es nur eine Stunde LinkedIn Learning ist oder nicht, das kann man reporten. Das kann man sich angucken. Man kann sich anschauen, wann werden diese Trainings genutzt. Also wenn ihr ein Unternehmen habt, in dem das Weihnachtsgeschäft umsatzentscheidend ist, würde ich vielleicht nicht das Führungskräftetraining in den 14. November machen und mich dann wundern, dass keiner mitmacht. Ne? Also das gucke ich mir alles an. Aber ich glaube, wie die Annika es gesagt hat, es ist nicht ein im Nachgang gucke ich mir mal die Zahlen an, sondern wir wollen eine Verhaltensänderung haben. Wir haben das Gefühl, die Fachbereiche reden nicht miteinander. Was für ein Training können wir machen? Also einmal richtig denken und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde, was ganz oft nicht bedacht wird bei diesen Trainings, ist der ganze soziale Austausch. Also ich packe alle meine Teamleads zusammen in einen Leadership Offsite. Die sollen was lernen oder erarbeiten, aber wichtig ist ja auch, die haben mal zwei Tage miteinander verbracht, die konnten mal sich sozialisieren, die haben vielleicht auch mal privat miteinander geredet. Das sind ja auch alles Sachen, die man irgendwie mit reinrechnen muss. Oder wie motiviert ich bin, dass ich diese ganz tolle Weiterbildung irgendwo haben kann, also als Incentive für mich als Mitarbeitende. Und das würde ich auch irgendwo ins Reporting mitdenken.
Ja. Liebe alle, wir sind am Ende unserer heutigen Folge zum Thema L&D in Unternehmen. Ich hoffe, wir haben geliefert und euch praktische, praxisnahe Beispiele aus unserer Erfahrung mitgebracht, wie ihr L&D im Unternehmen aufbauen und denken könnt. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema und finde es cool, dass wir heute dem Ganzen eine Folge gewidmet haben. Nächste Woche geht's um ein weiteres spannendes Thema, und zwar Performance Management und Gehaltsrunden.
Mein Lieblingsthema.
Ja, das ist sehr gut, damit wieder der, wie war Jochen Carsten, der dreimal im Monat Gehaltsanpassungen bekommen hat. Wenn ihr schon länger zuhört, wisst ihr, wen ich hier meine. Ich würde sagen, bevor wir diese Folge schließen, starte ich doch mal mit meinen Top 3 Takeaways aus der heutigen Folge. Und Anjali, du ergänzt bitte dann auch nochmal. Nummer 1. Für mich ganz klar, schaut auf das Staffing. Schaut auf, wie viele Ressourcen, Kapazitäten braucht ihr auf dem Thema L&D. Und fangt nicht einfach an zu sagen, ich brauche ein riesengroßes Team, weil muss alles über meinen Tisch laufen, sondern schaut wirklich, wo könnt ihr Mehrwert und wo könnt ihr Nutzen stiften. Nummer 2. Zentral versus dezentral, total wichtig. Habt ein Auge drauf, aber auch da wieder, seid nicht diese eine nervige Person, die sagen, es muss alles über meinen Tisch und dann keinen Mehrwert stiften. Seid im Austausch mit den Bereichen, aber seid humble genug zu sagen, wenn ein Fachbereich ein fachliches Training machen möchte, werden die es sowieso machen, werden die es besser machen als ich, werden die darin schneller sein. So. Und last but not least, setzt euch nicht auf diverse, ich sag mal, Trainings drauf, wo ihr fachlich aus der Praxis keine Ahnung von habt. Das ist nicht eure Rolle. Ihr müsst euch da auch nicht reinarbeiten und das geben, sondern schaut wirklich ganz klar, was sind Themen, die ihr intern machen könnt und was sind Themen, die gebt ihr an Menschen, die unfassbar gute Trainer, Trainerinnen auf einem Gebiet sind und die dieses Training ebenfalls 1000-mal besser machen werden als ihr. Das sind meine 3 Takeaways. Vielleicht noch einen 4. KPIs. Messt nicht reine Quantität. Messt auch nicht, wie gut hat es den Leuten gefallen. Doch, die gehören auch dazu. Aber das sind nicht die einzigen Aussagen. Weitere Aussagen sind, fragt nach Verhaltensänderung. Was wünscht ihr euch für eine Verhaltensänderung? Was für ein Trainingskonzept baut ihr darauf auf? Und was genau hat es gebracht? Frau Mauer, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, aber das ist eher mein Hot Take seit letzter Woche schon und in der Vorbereitung auf die Staffel. Ellen D. erfordert richtig Gehirnschmalz, wenn ihr es richtig aufsetzt. Ich glaube, das ist eins der HR-Themen, wo man es auf den ersten Blick einfach machen kann, indem man sich einfach mal ein Reporting macht, indem man einfach mal einen Trainingskatalog baut, indem man einfach mal LinkedIn Learning freischaltet für alle und sagt, hey, ich habe jetzt L&D im Unternehmen eingeführt. Aber um es gut und wertschöpfend zu machen, muss man richtig viel drüber nachdenken. Gerade dieses ganze Thema, was will ich überhaupt verändern? Wo will ich hin? Wie hole ich meine Mitarbeitenden auch ab? Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich freue mich total auf die Staffel, weil ich glaube, da kann man richtig viel richtig gut machen, auch mit relativ wenig finanziellen Impact im Vergleich zu normalen Trainings, wenn man sich einmal wirklich hinsetzt und durchdenkt und alle ans Boot holt. Und ich freue mich drauf.
Dito. Und an dieser Stelle verbleibe ich nochmal mit vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns auf die nächste Folge zum Thema Performance Management und Gehaltsrunden und wünschen euch einen wundervollen Start in die Woche. Tschüss.
Happy HR. Danke fürs Zuhören.